Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Schlussphase eines spannenden Fußballspiels. Es läuft die 83. Spielminute in einem hitzigen Fußballspiel. Bald ist das Spiel vorbei, aber der Sieger, er steht noch nicht fest. In den letzten Minuten, da ging das Spiel wirklich hoch her. Die Mannschaften, die haben sich einen harten Fight geliefert. Schließlich geht es um den Titel. Der Titel wird heute entschieden. Dass der Underdog sich so gut schlagen würde, damit hat vor dem Spiel niemand gerechnet. Aber sie haben da so einen Superstar in ihren Reihen, der wirklich gut ist, der die Mannschaft schon vor vielen Fehlern bewahrt hat. Doch jetzt, der 83. Spielminute, der Mittelfeldspieler bekommt den Ball, läuft an die Strafraumgrenze, zieht ab. Aber was soll das? Er schießt den Ball auf das eigene Tor. Der Ball, er fliegt in Richtung Tor. Wird er in das Tor einschlagen? Den Zuschauern bleibt der Mund offen stehen. Der Superstar, er macht sich ganz lang und kann den Ball gerade noch von der Linie abwehren. Das gibt Hoffnung. Vielleicht können sie doch noch gewinnen. Mit dieser sportlichen Geschichte möchte ich euch heute hier im Gottesdienst willkommen heißen. Wir haben heute eine ähnlich spannende Geschichte vor uns in der Bibel. In dem Text, da steht nämlich auch jemand kurz davor, ein folgenschweres Eigentor zu schießen. Aber der Teamkapitän und Superstar dieser Mannschaft, er kann das Eigentor abwehren und der Mannschaft anschließend auch nochmal die Spielregeln erklären, worum es eigentlich geht. Den Text für heute finden wir im Neuen Testament, im Matthäusevangelium. Jesus, der Sohn Gottes, er hatte wirklich eine sehr bewegte Zeit hinter sich. Er war mit seinen Jüngern unterwegs, 3 Jahre lang durch Israel, hat gepredigt, hat sich um die Menschen dort gekümmert, hat ja, ihnen von seinem Vater im Himmel erzählt und hat sie zur Gemeinschaft mit ihm eingeladen. Aber er hat nicht nur gepredigt, er hat auch viele Wunder getan. Und was für Wunder, er hat Kranke geheilt, er hat Blinde sehend gemacht, Lahme konnten wieder gehen, sogar Tote sind teilweise auferstanden. Er hat mega krasse Dinge getan. Auch die letzten Wunder waren sehr bedeutend, als er Brote und Fische vermehrt hat und damit viele, viele Menschen satt gemacht hat. Aber es ging ihm gar nicht so sehr um dieses Wunder. Sein Anliegen war es, das Reich Gottes zu verkünden. Aber wenn jemand für Aufsehen sorgt und so viele Wunder tut, dann passiert es ganz schnell, dass diese Menschen auch ja, zu Helden werden und einen Promi-Status bekommen. So auch bei Jesus. Die Menschen, die sind ihm immer mehr nachgefolgt, waren begeistert von dem, was er sagt und was er tut. Aber bei all dem Hype sind nicht nur Freunde auferstanden, sondern auch Feinde. Die Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer, ja, denen hat nicht so alles gefallen, was Jesus gesagt hat. Schließlich hat er sie auch darauf hingewiesen, wo sie denn so falsch unterwegs sind, wo sie das Wort Gottes verbiegen und hat sie korrigiert. Das hat sie nicht gefallen. Und so spitzt sich die Lage für Jesus immer mehr zu, weil eben auch die Feinde aufstehen und ihn bedrängen. Sie möchten ihn loswerden. Und Jesus weiß das und bereitet jetzt seine Jünger darauf vor, dass dass bald etwas sehr Krasses passieren wird, dass er bald sterben wird, dass er leiden wird und auferstehen wird. In diese Pläne weiht Jesus jetzt seine Jünger ein und wir lesen den Text aus Matthäus Kapitel 16, die Verse 21 bis 28. Matthäus 16, 21 bis 28. Dürft eure Bibeln gerne mit aufschlagen und mitlesen. Von da an begann Jesus seine Jünger zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir nicht widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er jedem vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Ich finde, das sind ganz schön harte und krasse Worte, die Jesus hier an seine Jünger weitergibt. Wie bereits erwähnt, ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und bereitet sie auf die Zeit vor, wenn er nicht mehr da sein wird, wenn er sterben wird, leiden wird und nicht mehr unter den Jüngern sein wird. Wie es sein wird, wenn sie ohne ihn durch Israel reisen werden und ihn nicht einfach mal kurz noch was fragen können und von ihm begleitet werden. Wie sieht so ein Leben ohne die körperliche Anwesenheit Jesu aus? Und das führt Jesus hier aus, und wir möchten das in drei Punkten anschauen. Der erste Punkt: Leben durch das Kreuz. Als erstes erzählt Jesus seinen Jüngern jetzt hier erstmal nichts vom Leben. Nein, eigentlich das Gegenteil. Er muss bald leiden und sterben. Und das sind keine tollen Aussichten für die Jünger. Ihren Meister, ihren Rabbi müssen sie abgeben. Das sind keine guten Nachrichten. Aber Jesus erklärt den Jüngern auch, dass er nicht nur leiden und sterben wird, sondern auch auferstehen wird. Es wird nicht beim Tod bleiben. Es wartet also ein richtiges Abenteuer auf die Jünger. Da wird jemand sterben und auferstehen. Das gibt's so eigentlich nicht. Aber warum muss das alles passieren? Warum muss Jesus sterben und auferstehen? War Jesus so ein schlechter Mensch? Auf keinen Fall. Jesus war das Gegenteil von böse. Er war absolut gut. Die Bibel berichtet uns davon, dass keine Sünde an ihm war, dass er absolut gerecht war, dass er nie etwas Schlechtes getan. Er hat die Menschen nicht übers Ohr gehauen. Er hat eigentlich immer nur Gutes getan. Er hat sich auch nie durch Lügen irgendwie einen Vorteil erschaffen. Nichts von dem. Eigentlich war Jesus so ein Mensch, dem darf nichts Böses geschehen. Den kann man so etwas nicht antun, und trotzdem muss er sterben. Und warum? Das sagt Jesus auch seinen Jüngern. Das Problem, das liegt nicht bei den Menschen. Nicht bei Jesus, sondern bei den Menschen. Wir Menschen sind es, die schlecht sind, die böse sind. Wir leben nicht so, wie es Gott gefällt. Wir sind Gott ungehorsam, schleppen eine Menge von Schuld und Last mit uns herum, die ausgelöscht werden muss, damit wir zu Gott kommen können. So wie der Mensch sich nicht einfach der Sonne nähern kann, ohne zu verglühen, kann der Mensch sich auch nicht Gott nähern, ohne Schaden davon zu tragen. Und das ist ein Riesenproblem, und deshalb ist Jesus gekommen, um für uns zu sterben und uns Gerechtigkeit zu verschaffen, praktisch einen Schutzanzug zu geben, damit wir vor Gott wieder bestehen können. Das tat er, indem er am Kreuz stirbt, den Zorn Gottes auf sich nimmt, damit wir leben dürfen. Das war der Plan, den Jesus jetzt umsetzen muss, um uns ewiges Leben zu erschaffen. Dieser Plan, 2. Timotheus 1, Vers 9, da lesen wir, dass dieser Plan schon vor Grundlegung der Welt ja aufgestellt wurde. Jesus wusste also schon lange, lange Zeit, was auf ihn wartet. Aber die Jünger, sie verstehen diesen Plan nicht, und ich glaube, mir und dir wird es da nicht arg viel anders gehen. Stell dir vor, ich würde jetzt heute zu euch als Gemeinde sagen, hört mal zu, das Leben hier in Deutschland, hier in Vaihingen, das ist so teuer geworden, das kann sich kein Mensch mehr leisten. Niemand kann mehr bauen, die Lebensmittel werden immer teurer. Ich muss jetzt nach Stuttgart runtergehen und dort auf dem Marktplatz für euch leiden und sterben und euch so ein rechnungsfreies Leben geben. Da sagt ihr vielleicht, na, das ist ja toll, rechnungsfreies Leben, Lebensmittel umsonst ein Haus bauen, ist super, würde ich gern haben, aber muss jetzt unbedingt dafür sterben. Vielleicht mancher sagt, gut, dann sind wir los, auch recht, aber die meisten würden wahrscheinlich nicht verstehen, warum der jetzt sterben muss. Kann so ein Plan funktionieren? Auch für die Jünger sind da noch manche Fragezeichen in diesem Plan von Jesus. Sie schauen mit großen Augen drein und verstehen nicht richtig. Einer, der hat sogar richtig was dagegen. Der Petrus war ein sehr aktiver Schüler von Jesus und der versteht auch nicht ganz und möchte Jesus davon abhalten. Gerade erst hatte Jesus als den Sohn Gottes bekannt, gerade in den Versen davor, was zu der Zeit ein riesengroßer Schritt war. Die meisten Menschen, die haben Jesus dann doch irgendwie für einen Propheten gehalten, der ein normaler Mensch war. Einige sogar für einen Irrlehrer. Aber ihn als Sohn Gottes zu bekennen, das war schon fast Gotteslästerung. Also Petrus, der ist wirklich aufs Ganze gegangen und hat es wirklich ernst gemeint. Aber dieser Plan von Jesus, nein, der schmeckt ihm nicht. Und deshalb nimmt er Jesus mal ein paar Schritte zur Seite, sodass sie ein bisschen weg sind von den Jüngern und unter vier Augen sprechen können. Und sagt zu Jesus, dass Gott ihn doch davor bewahren soll. Als Jesus das von Petrus hört, da antwortet er ihm sehr direkt. Und diese Antwort, die schauen wir uns gleich noch genauer an. Zuerst möchten wir noch uns kurz über Petrus Gedanken machen. Petrus hat was dagegen, dass Jesus diesen Plan Gottes umsetzt, um für die Menschen zu sterben. Wer bringt hier Jesus nochmal richtig in Versuchung? Er möchte Jesus davon abhalten. Und hier möchte ich nochmal den Einstieg anknüpfen. Petrus steht kurz davor, ein folgenschweres Eigentor zu schießen. Hätte er Jesus wirklich davon abgebracht, diesen Plan umzusetzen, da hätte er nicht nur seine eigene Rettung verloren, sondern auch die der Menschheit. Auch Petrus hat einen Retter gebraucht. Das Verständnis der Juden damals und auch das von Petrus war, dass der Messias kommen wird und Israel von den Feinden befreien wird. Dabei haben sie aber nicht an irgendwelche Geister geglaubt, an den Teufel geglaubt, der große Feind ist, sondern an die Römer gedacht, die das Land besetzt haben und den Juden das Leben schwer gemacht haben. Sie haben sich so sehr gewünscht, dass der Messias kommt und sie davon befreit. Und auch Petrus hat diese Hoffnung, dass Jesus eines Tages aufstehen wird und die Römer vertreiben wird und sie in Israel frei leben können. Und jetzt steht Jesus hier vor Petrus und sagt zu ihm ganz entschieden und hart, geh hinter mich, Satan. Er spricht den Petrus mit Satan an. Wie kann er den Petrus so anfahren? So eine krasse Antwort. Satan heißt wörtlich übersetzt Widersacher. Und das ist ein wichtiger Punkt. Er nennt den Petrus nicht Teufel, sondern Satan. Petrus ist in diesem Moment ein Feind, ein Widerstand, ein Hindernis auf dem Weg, den Plan Gottes zu erfüllen. Und dem tritt Jesus ganz entschieden dagegen. Er lässt sich nicht aufhalten von dieser Anfeindung und bezeichnet Petrus als Widersacher. Petrus macht hier zwei entscheidende Fehler. Der erste ist, Er hat nicht richtig hingehört, was Jesus gesagt hat. Jesus, er sprach davon, dass er gefoltert wird, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Petrus, der hat nur Folter und Sterben verstanden. Das mit der Auferstehung, da hat er nicht mehr hingehört. Und daraus folgt der zweite Fehler. Er will Gott nicht mehr vertrauen. Und die Ursache, dass Petrus so etwas tut und nicht vertraut, liegt einfach darin, dass er seinen menschlichen Verstand ja höher bewertet als den Verstand Jesu, den Verstand Gottes. Jesus sagt zu ihm, du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Mensch ist. Und hier liegt ein Problem, das mir selber oft auch unterläuft und euch ganz bestimmt auch. Wir meinen es doch immer wieder besser zu wissen als Gott, eigene Wege gehen zu können und stehen Gott damit im Weg. Gott ist der Schöpfer, er ist der Allmächtige, er ist der Allgegenwärtige, er weiß, was wir brauchen, er weiß, wie wir an das Ziel kommen können. Und deshalb können und müssen und dürfen wir ihm vertrauen und wissen, er wird uns auch durch dunkle Täler hindurchleiten, er wird uns durchtragen, er weiß, was wir benötigen. Wenn wir Gott nicht richtig kennen, dann werden wir ihm aber auch nicht richtig folgen. Wir werden falsche Entscheidungen treffen, weil unser Glaube falsch ist. Stell dir vor, du backst einen Kuchen. Du hast ein Rezept vor dir liegen und darin steht, du sollst einen Esslöffel oder zwei Esslöffel Zucker dazugeben. Du denkst dir, oh ja, das weiß ich, was das ist, was Zucker ist. Das ist doch dieses weiße Zeug, das man da reinmacht, und machst zwei Esslöffel weißes Zeug hinein. Der Kuchen, er kommt in den Ofen, irgendwann ist er fertig, du schiebst ihn raus und schneidest ihn an und probierst ihn und denkst dir, boah, ist das eklig. Der Kuchen ist ja salzig. Jetzt mal die Frage an dich, war das Rezept falsch? Oder hat sich vielleicht deine Vorstellung in die Irre geführt? Ich glaube, du wirst mir schon zustimmen, wenn ich sage, das Rezept war schon richtig. Aber deine Vorstellung von Zucker war die falsche. Und ähnlich kann es uns in der Nachfolge von Jesus gehen. Wir haben den richtigen Gott vor uns, aber an manchen Stellen meinen wir es besser zu wissen und wundern uns, dass Gott vielleicht manchmal uns auf komische Wege führt. Doch wie können wir Jesus am besten nachfolgen? Wie schafft der Mensch es, Gott nicht im Weg zu stehen, sondern göttlich zu denken, so wie Jesus es verlangt, und Gott zu vertrauen? Als erstes dürfen wir hier der Aufforderung Jesu nachfolgen, die er auch an Petrus weitergibt. Geh hinter mich. Jesus geht voran. Die Aufgabe eines Jüngers ist es, ihm hinterherzugehen. Und ich finde das mein persönliches Highlight hier in dieser Geschichte. Jesus, er kündigt die Beziehung nicht auf. Er sagt nicht zu Petrus, hey Petrus, mit dir ist nichts anzufangen, du stehst mir schon wieder im Weg. Nein, sowas hört man nicht aus dem Mund Jesu. In dem kurzen Satz, geh hinter mich, da steckt so viel Evangelium, da steckt so viel Barmherzigkeit, so viel Gnade von Jesus. Er lässt den Petrus nicht los, er lässt dich nicht los, er lässt mich nicht los. Stattdessen fordert er uns auf, hinter ihn zu gehen, ihm nachzufolgen. Eine frohe Botschaft. Ich muss nicht selber vorangehen, ich muss mir nicht den Weg bahnen und mit Ellenbogen vorausgehen. Ich muss mir nicht die Gunst Gottes erarbeiten. Jesus geht voran, er trägt mich durch. Vielleicht geht es dir in diesem Moment ähnlich wie dem Petrus. Du hast Jesus überholt, hast
eigene Pläne den Vorrang gegeben? Familie, der Job ist dir vielleicht wichtiger geworden oder das Hobby? Filme schauen nimmt einen großen Platz im Leben ein. Bei all dem ist Jesus irgendwie ins Abseits geraten. Ja, ist schon wichtig. So Sonntagsgottesdienste sind wichtig, muss man besuchen. Aber sonst im Leben, ja, hinkt er doch irgendwie hinterher. Jesus lädt dich heute ein, zurückzukommen, ihm den Vorrang zu geben, dass du hinterherlaufen darfst. Er ist nicht fortgerannt, er lässt dich nicht los, nein, er lädt dich ein, zu ihm zurückzukommen, ihn neu kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Gerne darfst du da auch das Gespräch mit uns Ältesten, mit den Ältesten suchen oder auch zu mir kommen, damit wir gemeinsam beten und zu Jesus kommen. Es tut gut, sich da gegenseitig zu unterstützen und immer wieder da auszurichten und Jesus den ersten Platz zu geben. Und hier möchten wir an den zweiten Punkt anknüpfen und uns fragen, wie diese Nachfolge jetzt konkret aussieht, wenn wir Jesus den Vorrang geben. Nachfolge mit dem Kreuz. Jesus und Petrus, die beenden ihr Vier-Augen-Gespräch und gehen zurück zu den Jüngern und Jesus erklärt jetzt noch einmal die Spielregeln. Um was geht es, wenn man ihm nachfolgen möchte? Und hier wird klar, Nachfolge ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Nachfolge hat seinen Preis, aber es lohnt sich. Das möchten wir im letzten Punkt gleich noch anschauen. Bei der Nachfolge kommt es zunächst auf drei wichtige Punkte an. Man muss sich selber verleugnen, man muss sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Wenn ich nicht so richtig weiß, was ein Wort bedeutet, dann schaue ich gerne mal im Duden nach, um eine gute Erklärung zu bekommen. Wenn man da mal das Wort verleugnen nachschaut, dann kommt da eine sehr interessante Definition heraus. Da steht, sich nicht zu jemanden oder etwas bekennen, sondern sich energisch davon distanzieren. Eine krasse Antwort. Sich energisch distanzieren, den kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Komm mir bloß nicht mit dem. Und das jetzt aber nicht mit jemand anderes tun, sondern sich selbst verleugnen. Praktisch sagen, ich kenne mich selbst nicht mehr. Ich weiß nicht, wer ich bin. Man gesteht sich selber ein, dass man alleine nicht viel kann, dass man sich alleine nicht retten kann, dass man nicht viel wert ist, sondern jemand anderes nötig hat, der einen Wert gibt. Wenn wir hier in Vers 23 anknüpfen, dann können wir verleugnen auch so definieren, das menschliche Denken loslassen, aufgeben und göttliches Denken empfangen. Ich gebe meine Pläne, meinen Willen ab und ordne alles Jesus unter. Es ist wie, wenn ich der Pilot eines Flugzeugs bin, aber merke, ich schaffe es nicht, dieses Flugzeug sicher zu landen. Stattdessen gebe ich das Steuer ab und nehme die Stellung des Co-Piloten ein. Ein Co-Pilot aber wird immer nur das tun, was der Kapitän ihm sagt und nicht eigene Wege fliegen. Er wird sich dem Willen des Piloten unterordnen. Und so dürfen wir es auch mit Jesus tun, ihn den Steuerknüppel überlassen. Und jetzt sagt Jesus hier, nachdem er sich verleugnet hat, also alles abgegeben hat, da darf man auch etwas empfangen, etwas zurückbekommen. Nämlich sein eigenes Kreuz, sagt Jesus. Und das finde ich irgendwie eine harte Antwort. Keine so schöne Aussicht, menschlich gesehen. Da gibt man schon alle Wünsche ab, alle Sehnsüchte, alle Träume. Und dann kriegt man ein Kreuz aufgebrummt. Ich hätte jetzt gesagt, na, wäre doch besser, irgendwie eine schöne Villa im Grünen zu bekommen, mit einem schönen Pool, wo man seine Ruhe hat, wo man ganz viel Zeit hat zu beten, Bibel zu lesen. Das wäre doch schön, wenn ich schon alles abgebe. Doch Jesus, er hat was anderes vorgesehen. Das Kreuz. Als die Jünger das gehört haben, da muss es ihnen eiskalt den Rücken runtergelaufen sein. Das Kreuz, das war damals das brutalste Folter- und Tötungswerkzeug, das es gab. Wenn man das gehört hat, diese Geschichten von einer Kreuzigung, das war grausames Leiden. Das wünscht man niemandem. Und es war üblich, dass die Verurteilten das Kreuz selber zur Hinrichtungsstätte getragen haben oder wenigstens den Querbalken genommen haben und getragen haben. Und dann dort am Kreuz hängend mussten sie über eine lange Zeit elendig verenden. Und das hatten die Jünger vor Augen, als Jesus zu ihnen sagt, das Kreuz auf sich nehmen. Jesus fordert von seinen Jüngern eine Bereitschaft zum Leiden. Diese Bereitschaft, die braucht man auch, wenn man sich selbst verleugnet, sich ganz an Jesus hängt. Denn man sagt sich von allem ab, was einen von Jesus trennen könnte. Und das stößt manchmal auf Widerstand, auch in unsere Welt. Unsere Mitmenschen werden das nicht immer verstehen. Wenn man vielleicht mal unter der Hand etwas abkassieren soll. Und deshalb muss man manchmal das Nein der Welt akzeptieren und die Reaktion ertragen. Hier in Deutschland erleben wir wirklich noch ein sehr schönes Leben, was das angeht. Wir dürfen uns in Freiheit versammeln, wir dürfen uns so treffen, Gottesdienst feiern. Aber es gibt viele Länder, wo das schon lange nicht mehr so ist. Zum Beispiel Syrien, Afghanistan, Türkei, Libyen sind Länder, wo man nicht einfach in den Gottesdienst gehen kann. Dort werden Menschen ins Gefängnis gesteckt, teilweise sogar getötet, weil sie Jesus anbeten. Ja, dann ist der Vers bestimmt für die Leute geschrieben. Für uns hat es nichts mehr zu sagen. Nein, auch uns hat er was zu sagen. Jesus hat an keiner Stelle der Bibel gesagt, dass es Nachfolge was Schönes ist und leicht ist. Es kommen Schwierigkeiten und Nöte, werden sie haben. Wir, die wir hier in Deutschland leben, wir leben eigentlich in unnormalen Umständen. Normal ist, dass man verfolgt wird, dass man Schwierigkeiten hat, dass man angefeindet wird. Was hat der Vers uns heute hier in Vaihingen zu sagen? Wir, die wir keine Angst vor dem Gefängnis haben müssen. Bei uns können es andere Umstände sein, die für uns ein Kreuz werden, die uns zur Verzweiflung bringen, die uns eine Last aufs Leben legen. Vielleicht das Single-Sein, die Einsamkeit, vielleicht auch Probleme in der Ehe oder Familie mit den Kindern, vielleicht eine Krankheit, ein Verlust, der uns das Leben schwer macht. Wir fragen uns, warum lässt Gott das zu? Wenn die ganze Not nicht wäre, da könnte ich Jesus doch besser nachfolgen. Ich könnte mehr Zeit in der Gemeinde investieren. Heute möchte Gott vielleicht eine kleine Antwort geben. Kleiner Hinweis. Vielleicht ist diese Not das Kreuz, das du auf dich nehmen darfst. Jesus fordert Bereitschaft zu leiden. Er möchte, dass wir trotz Schwierigkeiten, trotz Not, trotz dunkler Stunden ihm vertrauen, auch wenn es schwer wird. Das lohnt sich, sagt er. Das werden wir gleich sehen. Was Jesus aber auch sagt, ist, dass das Kreuz auf dich zugeschnitten ist. Ja, so, dass du es tragen kannst. Jeder nehme sein Kreuz auf sich. Dieses Kreuz, das hält dich nahe bei Jesus und macht dich ihm ähnlicher. Es zeigt dir, dass Jesus für dich gelitten hat. Jesus verlangt nichts von dir, was er nicht selber durchlitten hat. Jesus selber, er hat das schwerste und größte Kreuz schon getragen und so ist die Not und das Leid, das wir mit uns mitschleppen, oft ein Hinweis darauf, was Jesus für uns getan hat, dass er den Zorn Gottes für uns ertragen hat. Wenn ich selber über dieses Thema der Leidensbereitschaft nachdenke, fällt mir nicht leicht. Ich schaue gerne auf YouTube mal so Videos an über Krankenhäuser, wie es da abläuft in der Notaufnahme oder auch von Menschen, die ein schweres Leid durchlitten haben und sich ins Leben zurückkämpfen. Es gibt Tage, irgendwie finde ich das sehr interessant, aber andere Tage, da denke ich mir, ich schaue es mir lieber nicht an, denn das könnte mir ja auch passieren. Ich könnte sowas auf einmal auch durchleiden, dann bekomme ich Angst. Ich habe demnächst eine Predigt gehört, da sagte der Prediger, wir Christen sind Palliativchristen geworden. Wir versuchen dem Leid so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ja, auch ich bin so ein Palliativchrist. Auch ich mag nicht gerne leiden. Indem wir aber diese Perspektive Jesu einnehmen und seine Denkweise annehmen, ja, das hilft vielleicht, das Leid etwas besser zu ertragen. Wenn Not kommt, wenn Leid kommt, dann versuch zu sagen, schau mal, was Jesus getan hat, was er für dich getan hat, was er für mich getan hat, was er gelitten hat für uns. Welche Einsamkeit er durchlitten hat für dich. Ja, um uns eine Zukunft zu schenken in seiner Gegenwart. Ja, und das hilft, das Kreuz doch etwas leichter zu tragen. Wenn es den Menschen immer nur gut geht, sie nie eine Not haben, dann fällt meistens gar nicht auf, dass doch etwas fehlt, nämlich Jesus. Es fällt nicht auf, dass sie Jesus brauchen. Doch eines Tages, so sagt Jesus, werden wir vor ihm stehen. Und dann wird er uns fragen, was wir zu liefern haben. Da hilft es dann auch nicht, wenn wir ein Konto haben wie Bill Gates oder Elon Musk und uns eigentlich alles kaufen können, was wir wollen. Das hilft vor Jesus nicht mehr. Wir werden nichts bieten können, sagt Jesus. Nur Jesus wird uns retten können. Und deshalb ist es doch gut, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Jetzt kommen wir aber zum dritten und letzten Punkt und schauen uns die Perspektive aus dem Kreuz an. Wozu denn das Kreuz tragen? Wozu dieses Leben auf sich nehmen? Wozu die Schwierigkeiten? Jesus kündigt hier in dem Text an, dass er mit Macht und Herrlichkeit als Sieger wiederkommen wird und dann die Welt vor ein Gericht stellen wird. Johannes 5, Vers 24 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja, deshalb lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, trotz Schwierigkeiten, trotz Not. Denn wer ein Leben ohne Schwierigkeiten, ohne Not lebt, der bekommt die Schwierigkeit vor Gericht. Wer stattdessen Jesus vertraut und sein Kreuz auf sich nimmt, der bekommt ewiges Leben geschenkt und darf in der Ewigkeit der Not aus dem Weg gehen. Zur Lebzeit der Jünger, da sah der Tod Jesu wirklich wie ein qualvolles Ende aus, wie eine Riesenniederlage. Doch wenn Jesus wiederkommen wird, das hat er schon mit seiner Auferstehung angedeutet, dann wird er als der verdiente Sieger vor den Menschen erscheinen. Er wird dann den Menschen das geben, was sie verdient haben mit ihrem Erdenleben. Er sagt, er wird vergelten jedem nach seinem Tun. Er muss sich jetzt dann doch darauf achten, wie ich lebe, sich keiner Fliege etwas zuleide tue, dass ich möglichst viele gute Taten vollbringe, dass ich auch ja keinen Gottesdienst schwänze. Johannes 6, 29 sagt Jesus, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Es gibt nur ein Werk, das retten wird, nämlich der Glaube an den Sohn Gottes. Das ist das Werk, das wir tun dürfen. Ihn nachfolgen, an ihn glauben, ihm vertrauen. Aus dieser Erkenntnis heraus werden wir dann auch alle anderen unsere Werke unterordnen. Als Lohn dafür bekommen wir ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott. In einer Welt, in der es keine Träne, kein Leid, kein Tod, keinen Schmerz mehr geben wird. Jesus kommt in Herrlichkeit. Jesus kommt wieder und das hat uns heute verheißen. Und ich finde, eine größere Hoffnung gibt es bei der Kreuzesträgerei nicht, bei der Not, die wir doch durchleiden. Jesus kommt wieder. Er schenkt uns ein Ziel, er schenkt uns Perspektive. Wenn man ein Ziel hat, dann wird die Herausforderung auf diesem Weg schon viel leichter. Im letzten Oktober bin ich mit zwei Freunden im Allgäu wandern gewesen, wir sind einen Berg hochgekrapselt und irgendwann kommt man an einen Punkt, da will man am liebsten umdrehen. Meine Schuhe, die waren nicht mehr so gut und es wurde immer schwieriger, aber wir hatten das Ziel vor Augen, den Gipfel. Und deshalb haben wir durchgehalten. Oder während dem Studium, wenn man das Ziel hat, die Ausarbeitung bis zum Abend fertig zu kriegen, dann sich einen Film oder ein Buch zu gönnen, das macht es viel leichter, das hilft es, konzentriert zu bleiben, vorwärts zu gehen. Man hat ein Ziel vor Augen. Und so schreibt Jesus auch seinen Jüngern und uns heute ein Ziel vor Augen. Er kommt wieder in Herrlichkeit. Er kommt als Sieger wieder. Die Jünger hier, die bekommen noch eine Verheißung, die wir so nicht bekommen, die nicht für uns ist. Jesus sagt ihnen, dass einige von ihnen den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen kommen sehen in seinem Reich. Soweit ich weiß, ist der älteste Mensch, der heute noch lebt, circa 117 Jahre alt. Und heißt nicht Jakobus, er heißt nicht Johannes und auch nicht Petrus. Haben wir hier eine Verheißung, die vielleicht doch nicht stimmt? Hat die Bibel doch nicht ganz so recht, wie sie es behauptet? Die Jünger sind doch schon alle tot und Jesus ist nicht wiedergekommen. Was Jesus hier mit seinem Reich meint, ist seine Gemeinde. Dieses Reich ist angebrochen, als Jesus auferstanden ist, aus den Toten auferstanden ist. In einer Woche denken wir, zwei Wochen denken wir wieder dran. Und deshalb stimmt das, was Jesus hier gesagt hat. Es haben alle Jünger diese Verheißung gesehen. Alle haben das Reich Gottes anbrechen sehen, außer Judas. Aber auch wir können daraus Trost und Hoffnung für uns ziehen. Denn diejenigen, die zu diesem Reich Gottes gehören, die brauchen sich vor dem Tod nicht fürchten. Sie werden den Tod nicht schmecken. Sie dürfen direkt ins Leben übergehen. Für sie ist der irdische Tod nichts Endgültiges, sondern nur der Eintritt ins wahre, ins ewige Leben. Um wieder an den Anfang, in die Einleitung zurückzukehren, diejenigen, die den Opfertod Jesu für sich angenommen haben, die sich von sich selber losgesagt haben, Jesus angenommen haben, die sind jetzt schon in der Siegermannschaft. Auch wenn da vielleicht manchmal die Niederlage so vor den Augen steht. Jesus ist der Sieger. Er hilft uns, den Siegerpokal zu gewinnen, weil er ihn schon gewonnen hat. Ja, liebe Freunde, lasst uns in den Schwierigkeiten, in der Not, die wir heute auch durchleiden, das nicht vergessen. Der Heiland, Jesus, er kommt wieder. Er schenkt eine neue Schöpfung. Er hat uns erlöst und wird uns auch noch von den Äußerlichkeiten befreien. Ja, wenn wir in dieser Welt verzweifeln, wenn die Schwierigkeiten kommen und es alles irgendwie bergab zu gehen scheint, die Menschen scheinbar gottloser werden, dann lasst uns auf Jesus schauen. Er hat es zugelassen, er trägt uns durch. Er ist der Sieger. Lasst uns auf Jesus schauen. Er, der uns ein neues Leben schenkt, ewiges Leben in Liebe und Gerechtigkeit. Das ist unsere Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir nicht verzweifeln müssen, sondern warum wir fröhlich durchs Leben gehen müssen und nicht uns dauernd in Sorgen versenken müssen. Jesus kommt wieder. Mit ihm dürfen wir leben, befreit von Sünde, Leiden und Schmerzen.